Vielen Dank, Rosemarie. Ich könnte solchen Zeugnissen auch stundenlang zuhören. Passt doch sehr gut zum Thema, wo wir heute sind. Wir gehen ja Vers für Vers durch das Neue Testament, Sonntagmorgens. Und wir sind im Jakobusbrief, im Kapitel 4. Wer eine Bibel braucht, wir haben am Tisch hinten noch welche stehen. Ihr könnt euch gerne eine ausborgen, wenn ihr keine eigene mit habt. Jakobus ist ja einer, der sehr klar spricht. Nicht hier hinten rum, nicht durch die Blume, sondern sehr klar, was Sache ist. Und das ist das Thema heute eigentlich, Frieden. Wie finden wir Frieden? Wer von euch wünscht sich den Frieden? Ich meine, wenn wir die Wahl hätten zwischen Krieg und Frieden, wer hätte lieber den Krieg? Wer hätte lieber Frieden? Wer kommt gern in ein Zuhause, nach Hause, in eine Familie, wo Krieg herrscht? Oder wer kommt lieber in eine Familie nach Hause abends, wo Frieden herrscht? Wir sehnen uns nach Frieden, oder? Weil dafür sind wir eigentlich geschaffen. Wenn wir die Bibel lesen, ganz am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, die Menschen geschaffen hat, sie in einen wunderbaren Garten gesetzt hat, da war Frieden. Frieden mit Gott, Frieden mit sich selbst, Frieden mit den Mitmenschen. Und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass das auch unsere Bestimmung ist. Diese Vision im Alten Testament sehen wir immer wieder von dem Friedensreich, das der Messias bringen wird. Frieden unter seiner Herrschaft. Jesus ist der Friedefürst. In Kolosser 3,15 heißt es, der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und so sehnen wir uns nach Frieden, weil dafür sind wir eigentlich geschaffen. Und wenn wir Menschen im Unfrieden leben, leben wir eigentlich gegen das, wozu wir geschaffen sind. Aber erleben wir Frieden? Wenn wir die Geschichte der Menschen anschauen, hat es nicht lange gedauert, Kain und Abel, bis Unfrieden und Mord und Totschlag in diese Welt kam, gleich nach dem Sündenfall. Und dann sehen wir Krieg in Familien, Krieg in Stämmen, Nationen im Krieg. Und das ist bis heute so. Wir müssen nur die Nachrichten lesen. Kriege überall. Ihr könnt ins Geschäftsleben schauen. Da ist die Rede vom Preiskrieg und vom Kampf um Marktanteile. Und man ist so im Kampf gegen Konkurrenten und vielleicht gibt es Kollegen in deinem Job, mit dem du dich nicht verstehst und da ist Unfriede und Konflikt da. Familien, Ehen sind so oft ein Schlachtfeld, manchmal wirklich wörtlich. Ich habe eine Zeit lang ein junges Ehepaar in Österreich begleitet. Das war wirklich ein Schlachtfeld. Die haben sich Schreiduelle geliefert und manchmal sogar physisch gewalttätig geworden. Sie hat ihm die Hosen zerschnitten. Einfach aus Bitterkeit und Eifersucht und Drama, Krieg. Als Kinder, mein Bruder und ich, wir hatten jeden Abend Krieg. Es war so in unserem Zimmer, ich hatte das Bett auf der linken Seite vom Zimmer, mein Bruder hatte das Bett auf der anderen Seite vom Zimmer und wir hatten jeden Abend Krieg. Da sind die Matchbox-Autos hin und her geflogen. Was war der Grund? Mein Bruder wollte Licht haben zum Schlafen, wollte immer die Tür offen haben, das Licht anhaben und ich wollte es dunkel haben beim Schlafen. Und wir haben uns gezofft jeden Abend. Das ging Monate, Jahre lang vielleicht so, bis meinen Eltern, waren sehr geduldig, irgendwann mal gelangt hat und dann muss ich in den Keller ziehen. Haben sie uns räumlich getrennt. Aber so viel Unfrieden und ich muss sagen, von uns beiden, mein Zwillingsbruder und mir, bin ich wahrscheinlich der Aggressivere. Und war wahrscheinlich eher der, der zuerst das Matchbox-Auto geworfen hat. Unfrieden. Und wie ist in der Gemeinde? Gemeinschaft derjenigen, die Frieden gefunden haben mit Gott, durch Jesus Christus, die wir berufen sind zum Frieden unter der Herrschaft von Jesus Christus, die wir ein Leib sind und ihr wisst, in einem Leib wirken die Glieder in Einheit zusammen, jedes Glied zum Wohl aller anderen. Das ist das Bild für den Leib Christi, das wie es sein soll. Aber wie sieht es aus in der Realität? Also oft Entzweiungen und Streit und Konflikte. Warum? Weil wir dem Heiligen Geist widerstehen, der uns zur Einheit führen will, zum Frieden führen will. Und das spricht der Jakobus hier an. Seht ihr im Kapitel 4, Vers 1, sagt er, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Spricht hier zur Gemeinde. Spricht hier zu diesen Judenchristen, an die er diesen Brief schreibt. Sollte es nicht geben, im Leib Christi, Kriege und Streitigkeiten, aber es gibt's, oder? Wir müssen nur in der Bibel lesen, die Apostel, das A-Team von Gott, die Jünger, die haben gestritten. Wer der Größte von ihnen ist. Und so, in unserem Leben sind wir überall umgeben von Konflikten und Streiten und Auseinandersetzungen und Unfrieden. Wie geht es euch in eurem Leben? Wer von euch kann ehrlich sagen, ich habe die letzte Woche, wenn wir nur an die letzte Woche denken, ich habe die letzte Woche keinen Konflikt gehabt. Keinen Streit, nicht irgendwie Unfrieden mit jemandem. Vielleicht gibt es einige Gesegnete. Aber sind umgeben von Konflikten und Beziehungskonflikten und Unfrieden. Und woher kommt es? Das ist der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen. Berechtigte Frage, woher kommt es? Das ist die Frage, die Jakobus hier stellt. Er sagt, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Und ich wünschte, ich könnte sagen, das kommt daher, weil mein Kollege so doof ist. Oder weil mein Ehepartner so ungeistlich ist. Oder mein Bruder so streitsüchtig ist. Oder weil da so ein Konkurrenzdruck ist in der Geschäftswelt. Aber die Wahrheit ist, die Ursache, die Quelle für Konflikte in meinem Leben, die ist in mir. Ich muss bei mir selbst anfangen. Lies hier weiter. Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Lust des Fleisches wird es genannt in anderen Bibelstellen. Diese sündigen, selbstsüchtigen Impulse in unserem Herzen und in unserem Denken. Ich lese euch dieselbe Stelle aus der Neuen Leben-Übersetzung vor, einer moderneren. Es ist so übersetzt, was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Oder Roland Werner übersetzt es so, kommt das alles nicht letztlich aus euren selbstsüchtigen Wünschen, die in eurem Innern miteinander um den Vorrang kämpfen? Also unsere Konflikte, die wir erleben, sind wie so vieles andere vor allem auch ein Herzensproblem. Dass wir im Herzen nicht Frieden haben mit Gott, nicht Frieden haben, nicht zufrieden sind mit dem Stand, in dem wir sind, mit unseren Umständen, mit der Habe und dem Gut, die Gott uns anvertraut hat, uns zugeteilt hat. Da im Herzen, das ist die Wurzel für Unfrieden mit den Mitmenschen und damit müssen wir umgehen. Wenn wir Frieden und wenn wir Harmonie erleben wollen. Leute, es bringt nichts, wenn du Unkraut immer wieder zurechtstutzt. Es wächst immer wieder nach. Was müsst ihr machen mit dem Unkraut in eurem Garten? Ihr müsst es ausreißen. An der Wurzel ausreißen, sonst wächst es immer wieder nach. Und so Unfrieden, Konflikte, die sichtbar sind in unserem Leben, sind nur die Offenbarung eines Herzensproblems eigentlich. Und es bringt nichts, wenn wir nur äußerlich immer nur unsere Streitigkeiten schlichten. Was wir brauchen, ist eine OP an unserem Herzen. Ist eine Wurzelbehandlung. weil da kommt das Problem her. Und Jakobus sagt uns, es gibt hier diese bösen Begierden und Lüste in unserem Herzen und diese Dinge müssen ausgerissen werden. Er erwähnt hier vor allem zwei von diesen, im Vers 2. Er sagt, ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und ihr könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Das erste ist, erste Lust, Begierde in unserem Herzen, mit der wir umgehen müssen. Er sagt, ihr begehrt. Das heißt auf gut Deutsch, du willst was, was du nicht hast. Und der Konflikt kommt dann, wenn jemand anderer das hat, was du willst. Oder ihr beide tretet in Konkurrenz um etwas, was ihr beide wollt, aber nur einer haben kann. So, ihr begehrt diese Frau oder ein Auto. Mein Bruder und ich, wir mussten uns unser Auto teilen, anfangs. Könnt ihr gar nicht vorstellen, was für ein Konfliktpotenzial das war. Haus, vielleicht das Elternhaus. Position, Erfolg, wir begehren. Und ihr wisst, das 10. Gebot lautet, du sollst nicht begehren. Nun, deines nächsten Haus und Frau und Feld und Esel, Auto heute vielleicht und so weiter geht die Liste, du sollst nicht begehren. Jesus sagt, dass dieses selbstsüchtige Begehren, diese Habsucht in unserem Herzen eine Wurzel ist für viele sichtbare Sünden. Jesus hat gesagt, ich sage euch, dass jeder, der eine Frau nur ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Das ist die Wurzel, da kommt es her. Von Ehebruch, von Mord, wie die Rosemarie vorhin auch erwähnt hat. Also diese Habsucht in unserem Herzen, die findet ihren Ausdruck in Konflikten und in Streit und in Krieg und in Mord. Und sie steht im Weg. Habsucht führt zum Mord manchmal, wirklich, wörtlich. Hey, du stehst zwischen mir und dem Mann oder der Frau, die ich will, also stirb. Lies die Nachrichten. Ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt von dieser Frau in Wien, die Eissalonbesitzerin, die ihren Ehemann erschossen hat und tiefgekühlt hat im Keller. Hey, du stehst mir im Weg, weil ich jetzt den anderen will, also stirb. Oder du, mein ungeborenes Kind, du stehst im Weg meiner Karriere oder meiner Lebensplanung, der Beziehung, die ich haben will mit diesem Kerl, meinen Wünschen, also stirb. Du Bruder, du Kollege, du stehst im Weg zu der Position, die ich haben will, also stirb. Und wir fangen an, den Ruf zu morden und ich mach dich fertig, damit ich groß werden kann, damit ich den Job kriege oder die Position kriege. Hey, du meine Frau, du mein Mann, du stehst mir im Weg meiner Selbstverwirklichung, meiner Karriere, meiner Unabhängigkeit. Vielleicht diesem Abenteuer mit einer jüngeren Frau. Also stirb. Und du tötest die Ehe und opferst die Familie und reichst die Scheidung ein. Habsucht. Und warum? Wegen mir, 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 mir. Weil ich will, weil ich begehre. Weil ich auf dem Thron meines Herzens sitze, weil meine Selbstsucht mich regiert und beherrscht statt Gott, dem eigentlich der Thron meines Herzens gehört. Und wegen mir musst du sterben. Weil ich nicht gewillt bin, mir selbst zu sterben, so wie Jesus es gesagt hat. Und das ist die Wahrheit, oder? In unserem Leben, wir werden irgendjemanden aufopfern. Entweder wir opfern uns selbst auf für andere, oder wir werden andere für uns aufopfern. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn von Selbstsucht und Habsucht ist Streit und Entzweiung und Unfrieden und Zerstörung und kaputte Beziehungen und manchmal wirklich wörtlich Mord und Tod. Auch Tod in unserer eigenen Seele. Leute, Selbstsucht und Selbstverwirklichung, das ist das einsamste, dunkelste Gefängnis, was es gibt in dieser Welt. Und ich möchte sagen, wenn es irgendwas gibt in deinem Leben, von dem du denkst, hey, das brauche ich unbedingt, das muss ich haben, das muss ich erreichen, ich kann ohne den nicht leben oder von dem könnte ich mich nicht trennen. Weißt du was, wenn es sowas gibt, dann kauf dieses Ding nicht. Oder wenn du es hast, verkauf es. Werd es los. Trenn dich davon. Gib es auf. Weil es würde dich beherrschen. Und es würde dein Götze werden. Und es würde dich nicht erfüllen, sondern es würde dich versklaven. Habsucht. Das ist das eine Begehren. Es muss sterben in unserem Leben. Seht im Kontrast, was der Paulus sagt in Philipper 4, Vers 11. Er sagt, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Das ist ein Lernprozess. Aber ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, wo ich bin. Mit meinem Los, das Gott mir zugedacht hat. Mit meiner Berufung. Mit dem Zeug, was ich habe. Ich bin zufrieden damit. Und Paulus konnte sagen, ich freue mich. Ich freue mich selbst im Leiden für euch. Und er war frei zu dienen und zu geben und andere aufzubauen. Er war ein erfüllter und freier Mensch. Also das Erste hier, was wir ausreißen müssen aus unserem Herzen, ist dieses Begehren, diese Habsucht. Und das Zweite, wenn wir hier weiterlesen, ist Neid oder Eifersucht. Begehren bedeutet, du bist unzufrieden, weil du was nicht hast. Neid oder Eifersucht bedeutet, du bist unzufrieden, weil jemand anderer was hat, was du nicht hast. Und das ist vielleicht noch eine hässlichere Ausprägung von unserer Selbstsucht. Dir muss es dabei gar nicht so schlecht gehen. Dir kann es gut gehen. Aber dann kann dein Bruder oder dein Nachbar oder dein Kollege sich ein neues Auto leisten. Und er heiratet eine hübsche Frau und du bist noch Single oder der wird befördert in seinem Job oder kriegt eine 1 auf die Schularbeit und dann bist du unzufrieden und missmutig, einfach weil er hat oder sie hat, weil er oder sie gesegnet ist und du nicht. Und Leute, das ist hässlich, hässlich, hässlich. Amen. Wenn wir missmutig sind, weil wer anderer gesegnet wird, statt dass wir uns freuen mit ihnen. Und so, wenn wir es zusammenfassen, diese Unzufriedenheit in unserem Herzen führt zu Unfrieden in unseren Beziehungen und zu Konflikten. Ein bisschen Wiederholung vom letzten Mal, Kapitel 3, Vers 13. Oder Vers 16 erstmal. Denn wo Neid und Eigennutz ist, Selbstsucht, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Das ist der Beziehungskiller. Neid, Selbstsucht. Vers 14, wenn ihr aber bittere Neid und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Daher kommt es. Es ist irdisch, sinnlich, menschlich, teuflisch, dämonisch. Wie geht's dir? Hast du solche Gefühle von Eifersucht und Neid und Habsucht in deinem Herzen, in deinen Gedanken heute Morgen? Bitterkeit, Eigennutz? Wenn ja, bist du gewillt, die Dinge beim Namen zu nennen und zu sagen, ja Gott, das ist irdisch, das ist menschlich, das das ist teuflisch. Das passt nicht zu dir, Gott. Das muss raus aus meinem Leben. Hilf mir, änder du mich. Galater 5 heißt es, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Das ist die Antwort, dass der Geist uns beherrscht. Dann können wir diese gottlosen Begierden in unserem Herzen beherrschen. Okay, da gibt es Dinge, die wir ausreißen müssen aus unserem Herzen. Aber wenn wir jetzt hier weiterlesen, geht das Ganze noch eine Ebene tiefer. Das zweite Punkt hier, woher kommen Konflikte, woher kommt Unfriede mit unseren Mitmenschen? Ja, es kommt aus diesem Kampf in unserem Inneren, aus diesen bösen Begierden. Aber zweitens, letztendlich offenbart es eine Fehlentwicklung in unserer Beziehung mit Gott. Weil nur durch ihn und gemeinsam mit ihm in der Kraft des Heiligen Geistes können wir unsere fleischigen Lüste unterdrücken. Und nur er ist derjenige, der unser Herz wirklich erfüllen kann und befriedigen kann und uns zufriedenstellen kann. Und Unfriede offenbart, dass ich an der falschen Stelle nach Erfüllung suche. Offenbart, dass ich meine Beziehung mit Gott vernachlässigt habe. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir mein Leben anschaue und mir anschaue, wann diese Zeiten sind, wo ich gereizt bin und wo Unfriede da ist, das sind so oft die Zeiten, wo ich einfach meine persönliche Beziehung mit Gott vernachlässigt habe. Also wir sind zwei Ausprägungen hier. Erste, weiter im Vers 2. Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg. Und dann heißt es weiter, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist die Ursache. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Weil ihr nicht betet. Weil ihr eure Beziehung mit Gott nicht pflegt. Ich bin nicht erfüllt, weil ich nicht Gott suche. Weil ich nicht die Erfüllung von ihm erwarte. Und Leute, er ist der Einzige, der es wirklich kann. Also, erste Fehlentwicklung hier in unserer Beziehung mit Gott ist eigentlich Atheismus. Oder zumindest praktischer Atheismus in unserem Leben. Ja, wir bekennen, wir sind Christen, aber eigentlich praktisch in unserem praktischen, alltäglichen Leben, in den Details unseres Lebens, leben wir so, als gäbe es Gott gar nicht. Wir schließen Gott aus dem täglichen Leben aus. Ich begehre nicht Gott, auf den ich hingeschaffen bin, sondern stattdessen begehre ich Zeug und Selbstverwirklichung und diese Positionen und dieses Zeug werde ich nie befriedigen. Und die Wahrheit ist, je mehr du danach trachtest, desto unzufriedener wirst du werden. Und Jakobus sagt uns hier, oder Gott sagt uns hier durch Jakobus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr ignoriert Gott. Ihr pflegt die Beziehung mit Gott nicht. Und das ist, was Gebet im oder der tiefste Sinn von Gebet eigentlich ist, Beziehung mit Gott. Gott, ich brauche dich nicht, ich brauche dich nicht zur Erfüllung meiner Wünsche. Hey, ich bin der Macher, ich bin der Schmied meines eigenen Glücks. Selbstgenügsamkeit. Dabei sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 7 und 8, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Was für eine Verheißung. Und Jesus hat uns gelehrt, im Vater unser zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und er hat uns verheißen, er wird uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Aber ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und so, wenn da Unfrieden in deinem Leben ist, in deinen Beziehungen, wenn du dich unerfüllt fühlst, wenn du unerfüllte Wünsche hast, dann geh damit zu Gott im Gebet. Suche ihn. Kämpf nicht gegen deinen Kollegen oder deinen Bruder oder deine Schwester oder sei nicht neidisch oder versuch dem irgendwas abzuringen, geh zu Gott im Gebet. Hör auf mit deinem fleischlichen Kämpfen und geh zu Gott. Such ihn. Und weißt du was? Er wird dich erfüllen und er wird dich befriedigen mehr als alles andere sonst, weil was unser Herz am meisten braucht, ist nicht das, was Gott uns gibt, sondern ist Gott selbst. Das wird dich zufriedenstellen. Und dann darüber hinaus, wenn du im Gebet zu ihm gehst, entweder wird er dein Herz verändern, wenn es nicht sein Wille ist, oder er wird dir geben, worum du bittest. Er wird dich versorgen. Also ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Erste Problem in der Gottesbeziehung ist, ihr sucht Gott nicht oder nicht genug. Da ist keine Gottesbeziehung oder zumindest ein Mangel an Gottesbeziehung. Ihr ignoriert Gott in eurem Leben. Das zweite Problem in der Beziehung mit Gott sehen wir im Vers 3. Eine falsche Gottesbeziehung. Vers 3, ihr bittet, also ihr sucht Beziehung mit Gott und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr betet, aber ihr betet mit der falschen Motivation. Ihr seht Gebet irgendwie so als Mittel zum Zweck für eure Dinge. So Gott als Selbstbedienungsladen. Gott als der Weihnachtsmann im Himmel, der dazu da ist, um meine Wünsche zu erfüllen. Und ich schreibe ihm so meine Liste und dann muss er mir geben, was ich will. Gott als mein Diener, damit ich meine Wünsche und mein Ding und mich selbst verwirklichen kann. So eine egozentrische, humanistische Theologie. Geht um uns Menschen. Moderne Ausprägung oder moderne Ausprägungen davon in der heutigen Theologie und ist populär in manchen Kreisen. Warum? Weil es unser Fleisch anspricht, ne? Zwei Ausprägungen heute ist einerseits das Wohlstandsevangelium oder Prosperity Teaching, wo Leute lehren, Gottes Wille ist, dass du reich bist und gesund bist und dass du groß bist und du erfolgreich bist und hey, Jesus ist nicht nur für deine Sünden gestorben, sondern auch dafür, um dich reich zu machen, um dich groß zu machen, um dich erfolgreich zu machen. Also Gott ist so der Helfer auf dem Weg zu deiner Selbstverwirklichung. Und was es eigentlich ist, ist Habsucht mit ein bisschen ein geistigem Mäntelchen umgehängt. Und wisst ihr was, es gibt Menschen, die werden wirklich reich dabei. Und das sind die Prediger normalerweise, weil normalerweise sagen sie, du musst mir geben oder meinem Dienst und dann wird Gott dich segnen. Wenn sie das wirklich glauben würden, würden sie dir geben, damit sie gesegnet werden. Aber Habsucht. Und sie motivieren Menschen zu geben, aus der falschen Motivation. Nicht, weil sie Gott lieben. Nicht, weil sie ihm geben wollen, sein Reich bauen wollen. Sondern du gibst, damit du reich wirst. Du gibst, damit du empfängst, dass dein Wille geschieht, dass du groß gemacht wirst. Oh, und der Mensch ist im Mittelpunkt. Sollten mal diese Verse lesen hier. Ihr empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Meistens ist diese Theologie gepaart mit einer zweiten Theologie, verschiedene Worte, manchmal Bezeichnungen, manchmal wird es Wort des Glaubens genannt oder positives Bekennen. Im Englischen sagt man Name it und Claim it Theologie. Auf gut Deutsch ist es so eine Getränkeautomaten-Jesus-Theologie. Die Leute lehren, wenn du die richtige Formel verwendest, wenn du Glauben hast und die richtige Formel verwendest im Namen Jesus, du wirfst so deine Münze in einen Cola-Automaten und drückst so den Knopf, den du haben möchtest. Ich will das haben und wenn du das von Gott forderst, dann muss Gott dir geben, was du willst. So auf den Punkt gebrachtes Denken. Und eigentlich ist es sehr gotteslästerlich, oder? Es verdreht völlig die Rollen. Der Mensch macht sich selbst zu Gott. Der Mensch macht sich zum Herrn und macht Gott zu seinem Diener. Der Mensch ist das Ziel Und er macht Gott zu seinem Zweck. Und das ist zutiefst verdreht. Interessant, das griechische Wort für Lüste hier in den Versen 1 und 3 ist das Wort Hedone. Wir bekommen das Wort Hedonismus davon. Hedonismus ist die Lebensphilosophie, die besagt, dass die Lustbefriedigung das höchste Gut und Ziel ist in deinem Leben. Dafür leben wir. Was sagt uns Gottes Wort? Ich denke, das Westminster-Bekenntnis, ein protestantisches Glaubensbekenntnis, bringt es gut auf den Punkt. Da heißt es, das Hauptziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn für immer zu genießen. Leute, wenn ihr heute nichts anderes hört, dann hört das. Gott existiert nicht für euch, sondern ihr existiert für Gott. Wir existieren für Gott, nicht Gott für uns. Wir existieren für Gottes Ehre, nicht er zu unserer Ehre. Wir existieren, um Gottes Pläne auszuleben und nicht, dass er unsere Pläne ausführt. Okay? Zwei Fakten. Es gibt Gott absolut und das zweite ist, du bist er nicht. Wir müssen die Beziehung hier richtig halten. Er ist der Herr. Er ist Gott, wir sind die Geschöpfe, wir sind seine Diener. Und ein paar Bibelstellen vielleicht. Offenbarung 4, Vers 11. Da sehen wir die Ältesten, die die Gemeinde repräsentieren. Und sie fallen nieder vor Gott, vor Jesus. Und sie sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrschaft und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willen wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wofür existieren wir? Für Gott. Das ist unsere Bestimmung. Und nebenbei gesagt, da werden wir auch erfüllt, wenn wir diese Bestimmung ausführen. Wenn wir für uns selbst leben, leben wir gegen unsere Bestimmung. 1. Korinther 6, Verse 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, Preis, den Jesus am Kreuz für dich bezahlt hat, und dann heißt es, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das ist, wie der Hase läuft. John Piper hat diesen Spruch geprägt, Gott wird am meisten in uns verherrlicht, wenn wir am zufriedensten in ihm sind. Wenn wir zufrieden sind mit Gott allein, dann wird Gott verherrlicht in unserem Leben. Und die Wahrheit ist, diese Lehren von diesem Wohlstandsevangelium und dieses Beanspruchen im Glauben, das sind Irrlehren. Und das Traurige ist, Menschen, die diesen Lehrern auf den Leim gehen, die erlangen nicht die Erfüllung, die sie suchen, sondern die drehen sich um sich selbst. Und ich habe einige getroffen, die brennen aus. Und das ist traurig. Es ist geistlicher Missbrauch, solche Dinge zu lehren. Verpassen, was Gott in ihrem Leben tun will. Und sie verpassen Gott selbst. Weil sie sich um sich selbst drehen, statt um Gott. Eine egozentrische, humanistische Theologie statt eine christuszentrierte Theologie. Hier alles dreht sich um ihn. Alles für ihn. Segenreiches Gebet ist nicht, Herr, gib mir, was ich möchte. Herr, tu, was ich will. Herr, segne du meine Pläne. Sondern ein segensreiches Gebet ist das, was Jesus uns gelehrt hat. Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, in meinem Leben. Wie Jesus gebetet hat im Garten. Mein Vater, wenn es möglich ist, so geht dieser Kelch an mir vorüber. Das wäre meine Präferenz, Vater. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Oder wie Jesus in Johannes 12 gebetet hat, Vater, verherrliche deinen Namen. Das ist die richtige Perspektive. Suche Gott so im Gebet und du wirst gesegnet werden. Der Sinn von Gebet und das Ziel von Gebet ist nicht, dass wir meinen Willen getan bekommen, dass Gott meinen Willen tut, nee, sondern dass Gottes Wille passiert. Dass wir fragen, Gott, was möchtest du? Und dann lassen wir uns von ihm führen. Und dann beten wir gemäß seinem Willen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann erhört Gott das Gebet. Und wir werden so gesegnet in dem Prozess, nicht weil wir bekommen, warum wir beten, sondern vor allem, weil wir Gemeinschaft mit ihm erfahren. Seht ihr, im Gegensatz zu dem, was hier im Vers 3 steht. Denkt an Jesus, er sagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann lesen wir hier, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um in euren Lüsten zu vergeuden. Also das haben wir bis jetzt gesehen. Wir haben gesehen, die Ursache für Unfrieden und Streit in unserem Leben ist unsere Selbstsucht. Das ist der große Beziehungskiller. Jeder Beziehungskonflikt kannst du darauf zurückführen, Selbstsucht. Und dann haben wir zwei Fehlhaltungen in unserem Herzen gesehen. Einerseits Habsucht und andererseits Neid. Und jetzt sind wir noch eine Ebene tiefer gegangen und wir haben zwei Fehlhaltungen in Bezug auf Gott gesehen. Das eine ist Atheismus und das andere ist Hedonismus. Und jetzt nennt Gott beim Namen, was es eigentlich wirklich ist, wenn wir uns selbst oder die Selbstbefriedigung auf den Thron des Herzens setzen statt Gott. Lest weiter im Vers 4. Er sagt, ihr Ehebrecherinnen. Und ist geistlich gemeint hier. Ihr Ehebrecherinnen. Wir sind die Braut Christi. Und in der Bibel wird oft Gottes Beziehung mit seinem Volk mit einer Ehe verglichen. Er ist unser Bräutigam, wir sind seine Braut. Und wenn wir uns selbst suchen statt Gott, wenn wir Selbstbefriedigung statt Gottbefriedigung suchen in unserem Leben, wenn wir Selbstverwirklichung praktizieren statt Gottverwirklichung, wenn uns die Dinge in dieser Welt wichtiger sind als Gott und sein Reich, wenn unser Herz an der Welt hängt und nicht an Gott, dann sind wir Götzendiener und sind geistig gesehen Ehebrecher. Ich habe euch gesagt, Jakobus redet nicht lange um den Brei herum, er legt den Finger drauf und sagt die Ehebrecherinnen. Kolosser 3 wird sogar explizit gesagt, dass Habsucht Götzendienst ist. Und dann lest ihr weiter diese Zurechtweisung hier. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Oder andere Übersetzungsmöglichkeit ist, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns Wohnung gemacht hat oder Wohnung genommen hat? 1. Johannes 2, Vers 15, da sagt der Apostel Johannes, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist, denn wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Unser Herz ist nicht groß genug, um die Welt und Gott zu lieben. Wir werden entweder das eine lieben oder das andere. Und wenn du diese Welt liebst, wenn du ein Freund der Welt bist, dann ist es wie wenn du deinem rechtmäßigen Ehemann Gott, der rechtmäßigen Anspruch auf dich hat als dein Schöpfer und dein Retter, wenn du ihm untreu wirst und mit dem Herrn Welt ins Bett steigst. Das ist das Bild, was er hier verwendet. Und lass uns das mal persönlich machen, ihr Männer. Wie anstoßend wäre das für euch, wenn eure Frauen mit einem anderen Kerl ins Bett steigen würden? Wäre das cool für euch? Oder wäre das zutiefst verletzend und beleidigend? Weltlichkeit beleidigt Gott. Gott nimmt es persönlich.
Und er ist zu Recht eifersüchtig. Denn wir sind für ihn geschaffen. Und er will uns für sich alleine haben. Und wenn du ihm untreu bist und für diese Welt lebst und selbstsüchtig bist und das Zeug und Selbstverwirklichung und das ganze Ding, dann ist der Geist, der Heilige Geist, eifersüchtig. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit uns. Und er nimmt es nicht einfach so hin. Oder ihr Männer würdet es nicht einfach so hinnehmen und sagen, ah, okay, meine Frau schläft mit einem anderen Kerl. Dinge gibt. Nee, oder? Und Gott nimmt es nicht einfach hin. Und es ist wunderbar eigentlich. Gott, unser wunderbarer geistlicher Ehemann. Jesus. Er ist ein Vater wie der Vater in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn, der dem verlorenen Sohn nachgeht. Und so der Heilige Geist ist eifersüchtig. Oh Mann, wenn du als Christ anfängst für die Welt zu leben und für dich selbst und Gott aus dem Auge verlierst, oh, der Heilige Geist in dir wird eifersüchtig. Und er fängt an, dir nachzugehen und dich zu überführen. Und das ist was Wunderbares. Ausdruck seiner Liebe. Und seht ihr hier, er wird sogar zu deinem Feind. Er widersteht dir. Oder wörtlich, er fängt an, gegen dich zu kämpfen. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist und auf Abwegen in der Welt bist, dann wirst du nie mehr glücklich sein. Du kannst nicht mehr die Welt genießen, wie das war, bevor du dich bekehrt hast zu Jesus. Nee, der Heilige Geist verfolgt dich. Er geht dir nach, er überführt dich. Gott selbst kämpft gegen dich. Und dann lesen wir im Vers 6, und das ist auch wunderbar, er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gott widersteht den Stolzen. Die sagen, Gott, ich brauche dich nicht. Ich schaukel mein Leben selbst. Ich verwirkliche mich. Aber den Demütigen, das ist wunderbar. Dem, der zu Gott umkehrt und der sagt, Gott, ich brauche dich. Gott, ich suche dich. Dem gibt er Gnade. Unverdiente Gunst. Den beschenkt er. Denkt an den verlorenen Sohn, als der zurückkam zum Vater. Der Vater ist ihm entgegengelaufen. Und hat eine Riesenparty geschmissen. Er ist ein Liebhaber, der seine Frau mit Geschenken überhäuft. Und so, wenn du demütig mit deinem Gott lebst, wenn du Gott Gott sein lässt in deinem Leben, dann kannst du und dann darfst du mit seinem Segen rechnen. Und so, wenn du heute Morgen hier bist und du hast keinen Frieden, dein Leben ist voll Konflikte, voll Streit, und du entdeckst, da ist Habsucht und Selbstsucht und Eifersucht und Neid in deinem Herzen. Und du bist bewusst geworden, eigentlich der Grund ist, deine Beziehung mit Gott ist nicht wirklich in Ordnung. Und wenn du ganz auf den Grund gehst, bist ihm geistlich untreu geworden, hast deine erste Liebe verlassen, hast begonnen mit der Welt zu flirten, hast dein Herz, deine Leidenschaft, deine Sehnsucht auf das Falsche ausgerichtet und investierst. Und du fühlst dich überführt. Und obwohl du dich so anstrengst und alles gegeben hast, irgendwie läuft es nicht richtig rund in deinem Leben. Weil Gott hat seinen Fuß in den Speichen deines Rades. Sei dir bewusst, Gott liebt dich. Und er wartet mit so viel Liebe und mit so viel Gnade, dass du zu ihm zurückkommst. Und das können wir tun. Was ist die Lösung? Schnell zum Schluss noch. Zuerst, ich glaube, 5 Punkte haben wir hier, schnelle Punkte. Vers 7. Da ist doch, unterwerft euch nun Gott. Eine neue Hingabe an Gott. Gott, du bist mein Gott. Gott, du bist mein Leben. Dein Wille geschehe. Ich höre auf, gegen dich zu kämpfen. Mach du mit mir, was du willst. Nicht, was ich will, sondern was du willst. Und dann zweitens, im Vers 7 heißt es weiter, widersteht aber dem Teufel und er wird euch fliehen. Wir sind in einem geistigen Kampf. Der Teufel versucht uns, das sind Versuchungen. Er belügt uns, Anfechtungen. Die Welt zieht uns. Er sagt, widersteht dem Teufel. Die Bibel sagt nirgendwo, dass wir den Teufel jagen sollen oder angreifen sollen oder ihn irgendwo in den Senkel stellen sollen und rumkommandieren sollen und proklamieren und geistliche Landkarten zeichnen und was immer für seltsame Dinge Christen heutzutage tun, sondern die Bibel sagt einfach, widersteht ihm. Und das kannst du nur, wenn du Gott unterworfen bist in der Kraft des Heiligen Geistes. Einfach widerstehen. Versuchungen widerstehen. Nein sagen. Und wisst ihr was, wenn er das tut, dann wird der Teufel von euch fliehen. Weil er ist ein besiegter Feind. Jesus hat ihn besiegt am Kreuz. Und wenn er einen Krieger Gottes trifft, dann versucht er erstmal anzugreifen. Aber wenn er merkt, er ist standhaft, er gibt nicht nach, der bleibt standhaft und flieht er. Er ist besiegt. Und das wird sichtbar in unserem Leben, wenn wir standhaft sind. Dann muss der Teufel von uns fliehen. Drittens haben wir eine wunderbare Verheißung hier. Wenn du dich von Gott entfernt hast und dich ferne fühlst von Gott, dann ist es nicht deswegen, weil er sich von dir entfernt hat, sondern weil du dich von ihm entfernt hast. Und er wartet wie der Vater auf den verlorenen Sohn mit offenen Armen. Hier in Vers 8. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Ist nicht wunderbar? Ist eine Verheißung. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Wisst ihr, was mir das sagt? Es sagt mir, es liegt in meiner Hand eigentlich, wie tief meine Beziehung mit Gott ist und wie intim meine Beziehung mit Gott sein soll, wie tief ich ihn erfahren will. Weil er sagt mir, nahe dich Gott und er wird sich mir nahen. Und wie nahe ich ihm? Im Gebet, sein Wort, wenn ich stille Zeit halte, auf ihn höre, auf ihn warte, ihn suche im Lobpreis, wenn ich Buße tue, wenn ich meine Gedanken auf ihn ausrichte. Und wenn du dich Gott nahst, dann wird er sich dir nahen. Er ist der Vater, der dir entgegenläuft und ich schätze so an ihm. Vierter Punkt, Vers 9. Vers 8 weiter. Säubert eure Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, also das, was ihr tut, eure Hände und das, was ihr im Herzen trägt, eure Gedanken, eure Motivationen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen oder mit geteilten Herzen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Vierter Punkt ist, dass wir Buße tun. Dass wir unsere Sünden bekennen. Einfach übereinstimmen und sagen, Gott, es passt nicht zu dir, diese Einstellungen, dieser Konflikt, diese Streitsucht in meinem Leben, diese Eifersucht. Ich bekenne es dir. Und ich bin betrübt darüber. Das ist nicht das, was dir gefällt und es gefällt mir nicht. Ich bekenne es dir, ich nenne es beim Namen. Hilf mir Gott. Nimm es raus aus meinem Leben. Und dann als fünftes im Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Lass Gott Gott sein in deinem Leben. Nimm deinen Platz ein, demütig dich vor dem Herrn und er wird dich erhöhen. Schönes Beispiel haben wir in Lukas 18, Vers 13. Diese Geschichte, die Jesus erzählt von dem Pharisäer und dem Zöllner, dem Sünder, der betet. Und da heißt es, der Zöllner stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Das Ende von Selbstverwirklichung hier, seht ihr das? Nicht Gott, tu, was ich will, bla bla bla. mach mich groß, ich, nee, sondern Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Er ist völlig auf Gott ausgerichtet. Und Jesus sagt über diesen Menschen, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und dann als sechster Punkt, wenn du deine Beziehung mit Gott erneuert hast, wenn du dein Herz von dem Dreck gereinigt hast, dann kannst du die Beziehung mit deinen Geschwistern bereinigen. Das sehen wir in den nächsten Versen und ganz offensichtlich werden wir da heute nimmer dazukommen. Das werden wir uns das nächste Mal ansehen. Gott spricht klare Worte, oder, hier in seinem Wort. Und so lass uns reagieren. Lass uns nicht hier rausgehen, hier ein Lied singen und dann anfangen mit den anderen zu quatschen und wieder vergessen. Gottes Einladung heute ist, sich ihm zu nahen, vor allem. Wenn du das Gefühl hast, du hast dich von Gott entfernt, du hast dein Leben um die falschen Dinge ausgerichtet, du hast dich irgendwie verrennt, während wir dieses letzte Lied singen, sei vielleicht einfach still vor dem Herrn und nahe dich in deinem Herzen zu Gott. Und wenn du merkst, dass dieser Neid und diese Eifersucht und diese Habsucht in deinem Herzen, dann bring es Gott, bekenn ihm das und suche ihn heute Morgen. Und er wird dir begegnen und er wird dich stärken und er wird dein Herz verändern. Lass uns Christus zentriert sein in unserem Leben und als Gemeinde. Er ist der Herr. Wir existieren für ihn, nicht er für uns. Wir leben für seine Ehre. Wir sind dazu da, um seinen Willen, seine Pläne auszuführen. Amen. Amen. Lass uns Gott nahen, während wir dieses letzte Lied zum Abschluss singen. Wirklich nicht nur singen, nicht gedankenlos, sondern uns im Herzen Gott nahen. Und es ist wieder ein bisschen spät geworden, wenn du nach Hause gehen musst, um deinen Ehemann zu füttern, der nicht mitgekommen ist, dann kein Stress, fühl dich frei zu gehen und deinem Mann zu dienen. Aber lass uns Gott nahen. Heute Morgen lass uns ihn suchen. Amen. Lieber Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wirken in unserem Leben. Vater, ich danke dir für das Zeugnis von Rosemarie und wirklich dieses Zeugnis, dass du Leben verändern kannst und dass, wenn wir uns entscheiden, dir nachzufolgen und deinen Willen zu tun und zu vergeben, dass so viel Segen in unser Leben kommt und uns so groß gebrauchen kannst. Und Vater, ich danke dir, dass du durch Jakobus so klar in unser Leben sprichst und klar Finger auf den Punkt legst. Und ich bete vor allem, wenn wir einfach uns von dir entfernt haben und in unserer Beziehung entweder wirklich praktisch in unserem Leben eigentlich zu Atheisten geworden sind oder irgendwie die Rollen vertauscht haben und dich so zu unserem Selbstbedienungsladen deklariert haben, Gott, dann wollen wir Buße tun. Wir wollen zurückkommen an diesen Platz des Heils. Wir wollen dich suchen, Herr, weil wir verstehen, dass es nicht das Zeug ist, was du uns gibst, das uns wirklich erfüllt und zufriedenstellt, sondern es bist du selbst, Gott. Und so wollen wir einfach Augenblick innehalten und unsere Herzen zu dir erheben und dich anbeten. Dir sagen, dass wir dich brauchen. Dass wir dich schätzen, Herr, dass wir so dankbar sind, dass du uns erlöst hast und dass du uns zu dir gezogen hast. Und ich bin so dankbar für deine Gnade, Herr, für deine Liebe, für deine Geduld mit uns. Und wir wollen dir sagen, du sollst Gott sein in unserem Leben. Wir wollen dir nachfolgen. Forme uns und führe uns, Herr. Lass uns das zusammen beten, dieses Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Wir machen das nicht oft, aber lass uns es beten, aber mit wirklich Bewusstsein, bewusst beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.